Im historischen Ablauf, in unserem Bibelüberblick, befinden wir uns jetzt in der Zeit der 70-jährigen Gefangenschaft Judas in Babel. Wir haben bis jetzt die Propheten vor der Gefangenschaft studiert, die das Volk Israel begleitet haben, bis zum letzten Ende, bis zur Zerstörung Jerusalems und zur Zerstörung des Tempels. Jetzt schauen wir uns die beiden Propheten an, die das Volk Juda begleitet haben in der Gefangenschaft. Und das war der Daniel. Und eigentlich, der war ein bisschen anders als die anderen Propheten. Er hat eigentlich keine direkten Prophetien an das Volk gerichtet. In dem Sinn, was man mal sagen kann, begleitet. Er war nicht direkt, aber indirekt. War eine Ermutigung. Er war eigentlich eher ein Politiker, ein hoher Regierungsbeamter. Zweiter Prophet im Exil ist der Prophet Hesekiel. Und den schauen wir uns nächste Woche an. Wir müssen uns auch wieder ein bisschen daran erinnern, dass es eigentlich drei Wegführungen gab von Juden nach Babel. Die erste war unter König Joachim 605 vor Christus. Das war, als der König Nebukadnezar bei seinem Feldzug gegen Ägypten auch Jerusalem eingenommen hat. Und das war diese erste Wegführung, wo der Daniel gefangen genommen wurde und weggeführt wurde. Da hat er damals einige Vornehme, einige besondere Auserwählte weggeführt. Die zweite Wegführung war 8 Jahre später, 597 unter dem König Joachim. Und er hat sehr viele aus Jerusalem weggeführt. Und dann 19 Jahre später, 586, das Datum kennen wir schon alle inzwischen, war die Zerstörung des Tempels und Jerusalems und es wurde nochmal ein großer Teil des Volkes weggeführt. Der Daniel ist aufgewachsen, als der König Josia regiert hat. An den erinnern wir uns vielleicht auch noch. Das war derjenige, der eine Reformation eingeleitet hat. Und der Daniel war damit auch ein Zeitgenosse von Jeremia in seinen Jugendtagen. Und als Kind ist er aufgewachsen in dieser Zeit der Reformation. Und wir sehen hier einmal mehr, wie wichtig es ist für uns, gute Vorbilder zu sein. Als Eltern, aber auch als ältere Brüder im Herrn, als ältere Schwestern im Herrn. Weil sitzen junge Daniels da, die beobachten uns. Und wir wissen nicht, wie wir ihr Leben beeinflussen können im Sinne Gottes. Das ist sicher was, was wir hier im Propheten Daniel sehen, ist dieser gute Einfluss, den er mitbekommen hat. Der Daniel war ein junger Mann aus der Oberschicht, vielleicht sogar ein entfernter Verwandter aus dem königlichen Haus, aus der königlichen Familie. Der Jesaja hat es schon prophezeit, diese erste Wegführung, in Jesaja 39. Da hat der Prophet Jesaja zum König Hiskia damals gesagt, siehe Tage kommen, da wird alles, was in deinem Haus ist, weggebracht werden. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr, und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man einige nehmen und sie werden im Palast des Königs von Babel Hofbeamte sein. König Jesaja ist dann gefallen, im Kampf gegen die Ägypter, als die auf dem Weg nach Babel waren. Das waren die beiden Weltmächte, die sich da bekriegt haben. Und Juda war immer dazwischen. Waren immer im Weg. Und auf den Sohn Josia sind zwei böse Könige gefolgt. Der Sohn, sein Sohn Joahas, für 3 Monate. Und dann ist ihm nachgefolgt ein anderer Sohn, der Joachim, der dann wieder rebelliert hat gegen den König Nebukadnezar und wo die zweite Wegführung war. Die Ägypter, die haben diesen Kampf gegen Babel verloren und dann haben die Babylonier die Ägypter bis nach Ägypten verfolgt und sind wieder über dieses Gebiet von Juda drüber gekommen. Und der Nebukadnezar hat Jerusalem belagert und der Joachim hat sich ihm unterworfen. In Vers 1 hier im Buch Daniel, Kapitel 1 haben wir die Einleitung, die Hintergrundgeschichte. Im 3. Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land China, in das Haus seines Gottes, die Geräte brachte in das Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israel bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmen. Junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe, und die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen. Und man solle sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Und der König bestimmt ihren tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank. Und dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle, und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Und unter ihnen waren die Söhne Juda, von den Söhnen Juda Daniel, Hanania, Mishael und Asaja. Und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte sie Daniel Belshazzar, Hanania Shadrach, Mishael Meshach und Asaja Abednego. Die 4 jungen Männer hier hatten alle schöne Namen. Daniel heißt so viel wie Gott ist mein Richter. Und sie haben ihn umgetauft und haben ihm den Namen gegeben Belshazzar. Das heißt so viel wie Bels oder Baals Prinz. Also die Namen sind nach diesen heidischen Göttern benannt. Wir haben in diesem Namen Daniel, El ist der Name für Gott. Dann haben wir den Hanania, das Ende Ja für Yahweh. Hanania heißt so viel wie der vom Herrn Geliebte. Und er wird umgetauft in Shadrach. Das heißt so viel übersetzt, der Erleuchtete durch den Sonnengott. Michael heißt übersetzt, wer ist wie Gott. Und er wurde umbenannt in Meshach. Wer ist wie Schach, das war auch so ein heidnischer Gott. Und in Asaja, da ist wieder der Name Yahweh drinnen. Das heißt so viel wie, wer ist wie Gott? Asaja, der Herr ist meine Hilfe. Und er wird umbenannt in Abednego, das heißt der Diener des Nego. Das sind alles babylonische Götter. Was hier passiert, sie werden umerzogen. Das ist so eine Art Umerziehungscamp. Man nimmt die Elite gefangen von Juda und er steckt sie in dieses Umerziehungscamp. Sie sollen hier ihre Herkunft vergessen, ihre eigene Kultur zurücklassen. Deswegen werden die Namen verwechselt. Er will sie auch vom König abhängig machen. Sie werden versorgt von dem König und 3 Jahre lang ausgebildet. Und das ist ein Bild für das, was die Welt mit uns tut. Die Welt will uns füttern mit allen möglichen Dingen. Will, dass wir unsere Lust in der Welt befriedigen. Aber schauen wir, was der Daniel macht, in Vers 8. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Dieses Fleisch war sicher nicht koscher und außerdem war es wahrscheinlich den Götzen dort in Babylon geopfert, genauso wie der Wein. Und dadurch würde er teilnehmen an diesem Götzendienst und sich unrein machen. Das ist der Hintergrund hier. Und er bat sich von dem Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Daniel ist ein wunderbares Vorbild für uns, für einen gottesfürchtigen, Gott hingegebenen Mann. Hier haben wir ein Vorbild, wie wir Sünde, Versuchungen widerstehen können. Und David gibt uns den Schlüssel. Er sagt, er nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht unrein zu machen. Das ist der Schlüssel. Bevor die Versuchung kommt, wir müssen im Herzen feststehen, dass wir keinen Kompromiss machen wollen. Und wir brauchen das, dass wir in unserem Leben sagen, ich werde mich nicht unrein machen. Das heißt, wenn im Fernsehen irgendein Mist kommt, wechsle ich entweder den Kanal oder drehe die Kiste ab. Oder im Internet, ich surfe nicht auf zweideutige Seiten. Oder wenn mein Arbeitskollege irgendwas Linkes drehen will, irgendwas Illegales, dann mache ich nicht mit. Oder wenn die Freunde sagen, komm, wir besaufen uns und nehmen Drogen, sage ich, nein. Vorher schon diese Entscheidung haben, diese Entschiedenheit im Herzen. Nein, ich werde Gott treu sein, ich werde mich nicht unrein machen. Ich werde mich reinhalten. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und das ist ein großer Unterschied. Und Gott hat ihnen geholfen, diesen 4 Männern, und hat ihnen noch besondere Gaben gegeben. Und das ist, was Gott tut. Wenn wir bestimmt sind in unserem Herzen, dann hilft uns Gott. Im 1. Korinther 10 lesen wir, dass er es nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden, sondern dass er mit jeder Versuchung auch einen Ausgang schaffen wird, sodass wir sie ertragen können. Das waren charakterstarke junge Männer und der Herr war mit ihnen. Lesen wir weiter im Vers 16. Dann nahm der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und diese vier jungen Männer, und diesen vier jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf Gesichter und Träume jeder Art. Und am Ende der Tage, nach denen der König sie zu sich zu bringen befohlen hatte, brachte der Oberste der Hofbeamten sie vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und unter ihnen allen wurde niemand gefunden, wie der Daniel, Hanania, Michael und Asaja gewesen wäre. Und sie dienten dem König. Und in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen erfragte und die ein verständiges Urteil erforderte, fand er sie allen Wahrsagepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, zehnfach überlegen. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Er hatte einen langen Dienst. Daniel ist als Teenager nach Babel gekommen und hat dort so um die 72 Jahre lang gedient, bis in seine 90er wahrscheinlich. Zuerst den Babyloniern und dann den Medern und Persern. Und er hat das umgesetzt, was der Jeremia an die Verbannten geschrieben hat. Ja, der Jeremia hat gesagt im Kapitel 29, sucht den Frieden oder das Wohl der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie. Daniel hat es umgesetzt. Manche Christen sagen, ah, wir müssen uns total absondern von, weiß nicht, von Politik und Gesellschaft, wir sollen nicht wählen gehen und kein öffentliches Amt übernehmen. Wir müssen uns total absondern, total zurückziehen. Und ich denke, das ist nicht ganz biblisch, wenn wir hier Daniel lesen. Und ich glaube, das Problem ist, dass es in unserer Welt unter anderem so aussieht, wie es aussieht, weil wir ja dem Feind das Feld überlassen haben in sehr vielen Bereichen auf lange Zeit. Das andere Extrem wären die Christen, die sagen, ah, wir können durch politische Mittel das Reich Gottes auf der Erde aufrichten. Und auch das ist nicht biblisch. In Daniel sehen wir hier die Ausgewogenheit, die Balance. Er ist involviert, er dient diesen heidischen Königen, er ist ein politischer Berater, ein Minister wäre er heute wahrscheinlich, in dem Land, in dem er gewohnt hat. Er hat seinen Mitmenschen gedient im öffentlichen Dienst. Und hey, wenn der Herr dich zu seinem Amt beruft, ist ein toller Dienst an den Mitmenschen. Jesus hat gesagt, wir sollen uns nicht zurückziehen. Wir sollen Licht und Salz sein in dieser Welt. Aber wir sind nicht von der Welt. Wir sollen uns nicht beeinflussen lassen von der Welt. Wir sollen nicht teilnehmen an den Dingen, die falsch sind. Sondern umgekehrt, wie der Daniel, wir sollen die Menschen, die um uns her sind, wir sollen sie beeinflussen und nicht sie uns. Und das ist wichtig. Ich glaube, dass jeder Mensch ist entweder ein Leiter oder ein Geleiteter. Entweder wir werden beeinflusst oder wir beeinflussen andere. Und ich denke, es ist unsere Berufung, andere zu beeinflussen für den Herrn. Positiv. Salz und Licht zu sein. Das Buch Daniel fällt in zwei Teile. In einen geschichtlichen, die ersten sechs Kapitel, und dann in einen vorwiegend prophetischen, die letzten sechs Kapitel. Kapitel 2 sehen wir einen Traum von Nebukadnezar. Er hat einen Traum gehabt und hat ihn vergessen oder zumindest teilweise vergessen und ruft seine Wahrsager und Traumdeuter zusammen und sagt, hey, gebt mir die Auslegung und nicht nur das, sondern erzählt mir auch, was ich geträumt habe. Und die sagen, na, das ist unmöglich, das kann kein Mensch. Vielleicht wollte er sie auch prüfen, nachdem er an die Regierung gekommen ist, ein paar Jahre vorher, ob diese Berater seines Vaters wirklich was taugen. Und er hat gesagt, okay, ihr sagt mir, was ich geträumt habe und die Auslegung des Traums, oder ich lasse alle Weisen umbringen. Er hat es erkannt, hey, die Traumdeuter, die Leute, die angeblich Gott befragen und keine Antworten haben, die sind zu nichts Nutze. Und er war damals ziemlich radikal. Der Daniel und seine Freunde, die hören davon Und im Vers 16 heißt es, und Daniel ging hinein und er bat sich vom König, dass ihm eine Frist gewähre, dem König die Deutung kundzutun. Ja, er wollte ein bisschen Zeit haben, um von Gott zu hören. Und das ist genau das, was wir brauchen, wenn wir von Gott hören wollen. Wir brauchen stille Zeit. Wir brauchen Zeiten, wo wir zu ihm kommen, ruhig werden vor ihm, in seinem Wort lesen und persönlich Beziehung mit ihm pflegen. Vers 17 heißt es, darauf ging Daniel in sein Haus und er teilte seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaja die Sache mit, damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen bitten sollten wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Darauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis offenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott, meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben hast und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Das ist das Thema dieses Buches. Der Herr regiert. Der Herr ist der Herr über die Geschichte. Und wir sehen wieder Davids Charakter. Er sagt, der Herr hat uns das mitgeteilt. Und in Vers 27 sagt er zum König, Daniel antwortete vor dem König und sprach, das Geheimnis, das der König verlangt, können Weise, Beschwörer, Wahrsagepriester und Zeichendeuter dem König nicht kundtun. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Dein Traum und die Gesichter deines Hauptes auf deinem Lager waren diese. Dir, König, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, was nach diesem geschehen werde. Und der die Geheimnisse offenbart, hat dich wissen lassen, was geschehen wird. Mir aber ist nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in allen Lebenden wäre, dieses Geheimnis geoffenbart worden, sondern deshalb, damit man den König die Deutung wissen lasse und du die Gedanken deines Herzens erfährst. Da gibt Gott die Ehre. Und das ist wichtig, wenn Gott uns gebraucht. Er sagt, hey, ne? Ich hätte sagen können, ich bin der tollste Wahrsager, den es gibt. Aber nein, er hat gesagt, es war durch Offenbarung. Kein Mensch kann diese Dinge herausfinden. Aber es gibt einen Gott im Himmel und er gibt Gott die Ehre und das ist wichtig, wenn Gott uns gebraucht, dass wir das tun. Du, König, schautest, Vers 31, und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war furchtbar. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Da schautest, du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und es sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu vor dem aus den Sommertennen. Und der Wind führte sie fort, und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Und jetzt gibt er die Auslegung des Traums. Das ist der Traum, und seine Deutung wollen wir vor dem König ansagen. Du König der Könige, dem der Gott des Himmels die Königsherrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. War der Herrscher über die ganze Welt damals. Du bist das Haupt des Gold. Und nach dir wird ein anderes Königreich erstehen, geringer als du. Und ein anderes drittes Königreich aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Und ein viertes Königreich wird stark sein wie Eisen. Deshalb, weil das Eisen alles zermalmt und zerschmettert, wie das Eisen das alles zertrümmert, wird es all jene zermalmen und zertrümmern. Und dass du die Füße und Zehen teils als Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast, Das wird ein geteiltes Königreich sein. Aber von der Festigkeit des Eisens wird etwas in ihm sein, weil du das Eisen mit leerem Ton vermischt gesehen hast. Und die Zehen der Füße, teils aus Eisen und teils aus Ton, zum Teil wird das Königreich stark sein und zum Teil wird es zerbrechlich sein. Das habe ich gerade gelesen, oder? Wiederholt sich das? Wiederholt sich. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich durch Heiraten untereinander vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, so wie sich Eisen mit Ton nicht mischen lässt. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels sein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du es gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich vor Daniel nieder und er befahl ihm, Opfer und Räucherwerk darzubringen. Der König antwortete Daniel und sprach in Wahrheit, euer Gott, er ist Gott der Götter und Herr der Könige und offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Daraufhin machte der König den Daniel groß und gab ihm viele große Geschenke und er setzte ihn als Herrscher über die ganze Provinz Babel ein und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Und Daniel erbat vom König, dass er Schadrach, Meschach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Aber Daniel blieb am Hof des Königs. Schaut euch den Zettel an, den ich euch kopiert habe, diesen zweiten, wo wir das Standbild drauf haben. König von Babel hat in dem Traum hier die Geschichte Israels und die Geschichte der Nationen von seiner Zeit, von der Zeit Daniels bis zur Wiederkunft Jesu gesehen. Und er hat das Bild eines Menschen gesehen. Also es geht hier um menschliche Herrschaft aus der menschlichen Perspektive. Sie sind alle aus Gold und schauen alle toll aus. Später werden wir sehen, wie Gott die Sache sieht. Und diese Metalle, die wir hier sehen, die gehen vom Wertvollen zum weniger Wertvollen, aber es wird auch immer härter, immer stärker. Wir sehen hier vier verschiedene Weltreiche, oder eigentlich die vier Weltreiche, die es ab da gab. Wir sehen zuerst den Kopf aus Gold und er sagt, das bist du, Nebukadnezar. Der Nebukadnezar hat zwar nicht lange regiert, die Babylonier waren nicht lange die Weltmacht, nur etwa 70 Jahre, die 70 Jahre der Verbannung. Aber er war ein uneingeschränkter Herrscher, ein absoluter Herrscher. In dem her war er größer als die anderen. Was er gesagt hat, war Gesetz, lesen wir. Zweite Weltmacht war das Mesopersische Reich, was nach dem Babylonischen Reich gekommen ist. Das war Silber, das war nicht ganz so stark. Aber er hat auch länger Bestand gehabt. Und dann als nächstes der Bauch und die Hüften waren aus Bronze. Das dritte darauf folgende Weltreich, das war das Griechische Reich. Und letztendlich die Beine aus Eisen, das härteste Metall, das waren die Römer, die alle anderen zertreten haben. Und Rom war die letzte Weltmacht. Es haben nachher das noch einige probiert, der Napoleon, der Hitler, die haben es versucht, aber sie waren nicht erfolgreich. Wir sehen auch diese Füße mit den zehn Zehen. Es war die letzte Weltmacht war Rom und nachher wird die Welt von einer Anzahl von Nationen beherrscht werden, die verbunden sind mit Rom, die hervorgehen aus Rom, gerade am Ende der Zeit. Manche glauben, das ist Europa, andere wenden diese Stelle ein bisschen weiter an. Auf jeden Fall kommt dann dieser Stein, und das ist Jesus bei seiner Wiederkunft. Und wenn er kommt, wird er dieses ganze Standbild zerstören. zermalmen. Alle menschlichen Herrscher, alle menschliche Herrschaft wird ein Ende haben. Und er wird sein Reich aufrichten. Das ist mal so ein einfaches Bild. Und diese Traumdeutung, dieses Bild über die Weltgeschichte, das wird die Grundlage sein für die Visionen, die der Daniel später hat noch. Etwa 65 Jahre später. Das werden wir im zweiten Teil des Buches sehen. Und da wird er noch genauere Details über diese einzelnen Ereignisse hier sehen. Gut, im Kapitel 3 haben wir eine Begebenheit mit den drei Freunden Daniels. Der Daniel war offensichtlich abwesend zu der Zeit. Vers 1 heißt es, der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold. Seine Höhe betrug 60 Ellen, seine Breite 6 Ellen und er stellte es auf der Ebene Dura auf, in der Ebene Dura in der Provinz Babel. Und dann sagt er allen seinen Untergebenen, dass sie sich niederwerfen müssen vor diesem goldenen Bild, dass sie dieses Bild anbeten müssen und damit eigentlich indirekt ihn selbst. Was der Nebukadnezar hier tut, ist im Widerspruch zu diesem Traum, wo Gott ihm gesagt hat, du bist nur der Kopf, aber dann wird dein Reich abgelöst werden und er sagt, nein, man macht so ein Bild ganz aus Gold. Sozusagen, hey, ich bin der ewige Herrscher, ich bin ewig der Größte. Ist auch interessant, dass wahrscheinlich der Sockel dieses Standbildes gefunden wurde. Dort in dieser Ebene Dura, in der Provinz Babel. Und das ist riesig. Also es war ein ganz schön großes, eine große Statue, die er hier gemacht hat. Und er sagt, alle müssen sich niederbeugen und anbeten. Aber diese drei Freunde Daniels, die weigern sich. Vers 13, da befahl Nebukadnezar, voller Zorn und Wut Schadrach, Meschach und Abednego herzubringen. Da wurden diese Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar fing an und sagte zu ihnen, ist es Absicht, Schadrach, Meschach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt habe, nicht niederwerft? Nun, wenn ihr bereit seid zur Zeit, der ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute und des Dudelsacks um alle Arten von Musik hören werdet, hinzufallen und euch vor dem Bild niederzuwerfen, das ich gemacht habe, so ist es gut. Kriegt noch eine zweite Chance. Wenn euch aber nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Hier sehen wir den Stolz, den der Nebukadnezar hatte. Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sagten zum König, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Wir müssen gar nicht lang nachdenken. Ob unser Gott, den wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen, als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten. Oder ob nicht. Es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen. Und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Sagen, wir werden unserem Gott treu sein. Er kann uns retten, er ist allmächtig. Aber selbst wenn er uns nicht rettet, dann werden wir uns auch nicht beugen. Das ist Mut, das ist Hingabe, die wir in diesen drei Männern sehen. Die haben verstanden und geglaubt, dass Gott allmächtig war. Aber sie waren auch hingegeben genug, dass sie sich seinem Willen überlassen haben und hingegeben haben. Wie gesagt, wir werden auch treu sein, wenn unsere Vorstellungen nicht in Erfüllung gehen. Manchmal sehen wir Christen, die Gott so lange nachfolgen, solange er ihre Träume erfüllt. Es gibt so eine ganze Theologie, die darauf aufbaut. Und dann, wenn Gott nicht so tut, wie sie wollen, dann fallen sie ab oder dann entfernen sie sich von ihm. Nicht so diese drei Männer. Sagen, wir werden treu sein, auch wenn der Herr unsere Träume nicht erfüllt. Wie der Paulus, Sonntag im Philipperbrief, wo er sagt, mein Herz ist, dass der Herr verherrlicht werde, ob ich lebe oder sterbe, wenn es Gott gefällt, wenn es ihm mehr Ehre bringt, dass ich als Zeuge für ihn sterbe, dann ist es auch okay für mich. Ich lebe für eine Sache und das Leben ist für mich Christus, dass ich ihn verherrliche. Die gleiche Einstellung sehen wir hier bei diesen drei Männern. Wir werden Gott treu sein, egal was passiert. Und der König wird zornig und wirft sie in den Feuerofen oder lässt sie in den Feuerofen werfen. Und dann lesen wir im Vers 24. Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Staatsräten: Haben wir nicht drei Männer gebunden und ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König: Gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des vierten gleicht dem eines Göttersohnes. Und ich glaube, das war Jesus da bei ihnen. Da trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens, begann und sagte: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt her. Da gingen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer heraus. Und es versammelten sich die Satrapen, die Statthalter, die Verwalter und die Staatsräte des Königs. Sie betrachteten diese Männer, über deren Leib das Feuer keine Macht gehabt hatte. Das Haar ihres Hauptes war nicht versenkt und ihre Mäntel waren nicht verändert, nicht einmal Brandgeruch waren sie gekommen. Vierte Mann im Feuer, Jesus, Gott war mit ihnen in dieser größten Krise ihres Lebens. Und wir haben auch am Sonntag darüber gesprochen, wie oft erfahren wir das, dass wir Gott ganz besonders nahe sind im Feuer, in diesen schweren Zeiten in unserem Leben. Und wir sehen, das Einzige, was verbrannt ist, waren ihre Fesseln. Das ist oft, was Gott tut, wenn wir durch schwere Zeiten durchgehen. Es macht uns frei von diesen Dingen, die uns binden, von diesen unwesentlichen Dingen, mit denen wir sonst so beschäftigt sind. Aber wenn es heiß zugeht, wenn es darauf ankommt, dann besinnen wir uns aufs Wesentliche und schreien aus zum Herrn. Und oft kommt uns gerade da Jesus besonders nahe. Ich finde es auch interessant, der König Nebukadnezar muss sie herausrufen. Die wären da drin geblieben im Feuer. Wir haben gesagt, hey, wir sind lieber nahe bei Jesus in Schwierigkeiten, im Feuer, in Anfechtungen, als dass alles einfach läuft und wir sind fern von ihm. Und wir sehen, dass nicht mal Brandgeruch an ihnen war. Gott hat sie beschützt. Wieder, Gott wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Gott ist treu, Gott ist mit uns. Und er hat sich hier verherrlicht und dieses Zeugnis der drei Männer, diese Standhaftigkeit und Treue, das hat den König beeindruckt. Und wieder, wenn wir durch schwere Zeiten durchgehen und die Menschen Jesus und sein Wirken in uns sehen, dann sind wir ein Zeugnis. Und am Sonntag ging es darum, deswegen rede ich heute nicht mehr weiter drüber. Aber im Vers 28, der Nebukadnezar begann und sagte: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren Leib dahingaben, damit sie keinem Gott dienen oder ihn anbeten müssen als nur ihren Gott. So ergeht nun von mir der Befehl, dass jedes Volk, jede Nation und Sprache betrifft. Wer über den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos etwas Verächtliches sagt, soll in Stücke gehauen werden und sein Haus soll zu einem Misshaufen gemacht werden. So ein kleiner Rambo, der Nebukadnezar. Denn es gibt keinen anderen Gott, der so erretten kann. So dann beförderte der König Schadrach, Meschach und Abednego in der Provinz Babel. Gott zeigt, wer der Herr ist, wer der Chef ist. Und erinnert euch, das war die Zeit, wo Israel in Gefangenschaft war. Und die Babylonier hätten gesagt: Ah, unser Gott Baal hat den Gott Israels besiegt. Aber Gott zeigt ihnen hier, wer der Chef ist. Und denkt daran, dass das Volk Israel, was da gefangen weggeführt war, dass die gefangen waren, deprimiert waren. Und was für eine Ermutigung das für sie gewesen sein muss, als plötzlich diese Heralde des Königs in die Stadt kommen und ausrufen, dass alle den Gott Israels anbeten müssen. In alle Welt ist der Befehl ergangen und das war ganz sicher eine Ermutigung für die Israeliten in der Gefangenschaft. Kapitel 4 sehen wir, wie der Nebukadnezar sich erhebt im Stolz. Und er hat viel geleistet. Wir wissen, dass unter seiner Herrschaft Babel eine unvergleichliche Pracht angenommen hat. Die hängenden Gärten von Babel, dieses Weltwunder, Bauten, Tempel, Paläste. wahrscheinlich keine Stadt im ganzen Altertum, die da dran rangekommen ist. Und der Nebukadnezar ist stolz geworden und Gott hat ihn gedemütigt und er musste 7 Jahre lang wie ein Verrückter leben, wie ein Tier. Interessant ist auch, dass aus dieser Zeit Funkstille herrscht in den Überlieferungen aus dieser Zeit. Und das ist eigentlich untypisch für den Nebukadnezar, weil der so viel geleistet hat und, naja, stolz war drauf. Der hat überall festgehalten, was für tolle Dinge er getan hat. Auf jedem Ziegel war das eingraviert, dass es gebaut wurde durch Nebukadnezar, den größten aller Herrscher. Und der Herr hat ihn gedemütigt, er hat wie ein Tier gelebt, bis dass der Nebukadnezar sich selbst gedemütigt hat. Und wir lesen dann im Vers 31. Am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Zu derselben Zeit aber kehrte mein Verstand zu mir zurück. Und zur Ehre meines Königtums kehrten meine Herrlichkeit und mein Glanz zu mir zurück. Und meine Staatsräte und meine Gewaltigen suchten mich auf und ich wurde wieder in mein Königtum eingesetzt. Und außergewöhnliche Größe wurde mir hinzugefügt. Nun rühme ich, Nebukadnezar, und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege recht sind und der die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. Jakobus sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Nebukadnezar stirbt dann, 43 Jahre war er an der Regierung und nach ihm kommt so eine Abfolge von Königen, die nur sehr kurz regiert haben, die sich teilweise gegenseitig umgebracht haben, bis letztendlich der Nabonidus König wurde von Babel, bis der Perserkönig Kyros Babel erobert hat. Und die letzten Jahre dieses Nabonidus, des letzten Königs von Babel, war sein Sohn, sein ältester Sohn, der Belsazar, Mitregent. Kritiker haben das als Beweis gegen die Bibel gesehen. Lange Zeit wusste man nichts von dem Belsazar aus historischen Dokumenten. Und sie haben gesagt, ah, seht ihr wieder ein Fehler in der Bibel. Aber 1855 wurde dann eine Inschrift entdeckt, wo erwähnt wurde, dass dieser Belsazar der Sohn des Nabonidus war. Und aus anderen Berichten wissen wir heute, dass er zumindest die letzten Jahre lang sein Mitregent war und dass diese Ereignisse perfekt mit dem übereinstimmen. Die Bibel hat wie immer recht gehabt. Es erklärt auch, warum der Belsazar dem Daniel versprochen hat, der Dritte im Reich zu werden. Ja, weil er war selbst nur der Zweite nach seinem Vater. In Daniel 5 sehen wir die Ereignisse, die stattgefunden haben, als Babel durch die Meder und Perser erobert wurde. Die haben ein Riesenfest gefeiert. Die Stadt ist belagert worden, aber die hatten eine Riesenparty gefeiert da drinnen. Die haben sich sicher gefühlt. Babel galt damals als faktisch uneinnehmbar. Und wenn man Beschreibungen liest über die Mauern, die mehrfachen Mauern und Kanäle und Wassergräben, was sie hatten, es war uneinnehmbar und die haben sich total sicher gefühlt. Und sie haben eine Riesenparty gefeiert. Und sie waren stolz, sie haben Gegenstände aus dem Tempel bringen lassen, die der König Nebukadnezar mitgenommen hat aus Jerusalem und haben begonnen, aus diesen heiligen Gefäßen zu trinken. Und dann plötzlich ist diese Hand erschienen und hat an die Wand geschrieben und alle sind, naja, nervös geworden, voll Furcht. Übrigens, diese Wand wurde auch ausgegraben, dieser Saal, wo die sich wahrscheinlich getroffen haben. Und die Schrift hat mehr oder weniger gesagt, deine Tage sind ja gezählt. Der Daniel hat die interpretiert. Und das ist, was passiert ist. In derselben Nacht haben die Meder und Perser die Stadt eingenommen. passiert ist, sie haben den Strom Euphrat umgeleitet, der mitten durch die Flass ging, durch die Stadt ging, und sind in diesen niederen Flussbett dann in die Stadt hineingezogen. Und sie wären dann noch immer nicht in die Stadt gekommen, weil der Fluss auch auf beiden Seiten mit hohen Mauern geschützt war, aber aus irgendeinem Grund waren die Stadttore unverschlossen. Vielleicht waren die Wächter betrunken oder was immer da los war. Aber das ist genau das, was Jesaja und auch der Prophet Jeremia vorher prophezeit haben, dass genau das passieren würde. Jesaja 44 und Jeremia 51, wenn ihr das nachschlagen wollt. Kapitel 6, der König Darius. Der war ein Unterherrscher unter Kyros, Darius der Meder. Und er hat die ersten 2 Jahre ungefähr als Herrscher über Babel regiert, bis dann der Kyros nachgekommen ist. Und der Darius will den Daniel über alle anderen Minister setzen. Und die werden eifersüchtig auf ihn, sie lauern ihm auf. Und hier sehen wir wieder so ein Zeugnis von dem Charakter des Daniel in Vers 6. Da sagten diese Männer, die ihm neidig waren, sagen, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Es war ein integrer Mann, der Daniel. Und dann erfinden die dieses tolle Gesetz, dass niemand für eine bestimmte Zeit niemand eine Bitte an irgendjemanden richten darf als an den König. Und wir lesen weiter im Vers 11. Als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin, und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Und wir kennen die Geschichte, er wird dann in die Löwengrube geworfen und der Herr rettet ihn. Aber wir haben wieder so einen Einblick, er war ein Mann, der Gott treu war. Egal, was die Konsequenzen sind. Ab Kapitel 7 haben wir Visionen und Prophetien von Daniel. Es geht wieder im Großen um die Weltgeschichte. Wir sehen im Kapitel 7, nimmt wieder diesen Zettel. Wir können das jetzt alles nicht im Detail durchgehen, sonst sind wir übermorgen noch da. Aber im Kapitel 7 haben wir 4 Tiere. Und das bezeichnet wieder diese 4 Weltreiche, dieselben Reiche wie auch das Standbild im Kapitel 2, nur detaillierter. Wir sehen das babylonische Reich als Löwen mit Adlerflügeln. Der Löwe und der Adler, das waren die Könige der Tiere, jeweils in ihrem Bereich. Als nächstes sehen wir den Bär, das für das mesopersische Reich steht. Der Bär war langsam, er hat seine Beute zermalmt, und das passt auch sehr gut auf die persischen Armeen, wie die vorgegangen sind. Als nächstes der Leopard. Steht für das griechische Reich. Schnell, unerwartete Angriffe. Alexander der Große hat in sehr kurzer Zeit die ganze Welt erobert. Und dann lesen wir weiter, dass dieses Tier 4 Köpfe hatte. Also nach Alexander dem Großen wurde sein Reich aufgeteilt unter seine 4 Generäle. Und als letztes sehen wir so ein richtiges Monster, ein unbeschreibliches Tier. Und das steht für das Römische Reich. Und da ganz besonders wieder auf die Zeit des Endes hin, das was beim Standbild die Füße und die Zehen waren. Wir sehen 10 Hörner. Hörner steht immer für Macht oder Regierung. Also 10 Nationen vielleicht. Wir sehen auch ein kleines Horn. Das ist der Antichrist, der kommen wird. Und wir sehen auch hier wieder, dass das letzte Tier und dass der Antichrist von Jesus zerstört werden wird, wenn er wiederkommt. Lesen wir im Kapitel 7, im Vers 13. Sagt, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Also wieder, Jesus wird sein Reich aufrichten und alle menschlichen Reiche vernichten. Alle menschliche Herrschaft. Kapitel 8 haben wir ein Bild von einem Widder und einem Ziegenbock. Und er sagt uns in Vers 20, was hier gemeint ist. Der Widder mit den zwei Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige von Medien und Persien. Das ein Horn war größer als das andere. Die Perser waren mächtiger als die Meder. Und der zottige Ziegenbock ist der König von Griechenland. Das ist Alexander der Große. Und das große Horn, das zwischen seinen Augen war, das ist der erste König, also Alexander. Und es zerbrach, und dass vier andere an seiner Stelle auftraten. Bedeutet, vier Königreiche werden aus der Nation aufstehen, aber nicht mit seiner Macht. Also wieder nach dem Tod von Alexander dem Großen ist sein Reich unter seinen vier Generälen aufgeteilt worden. Und jetzt im Kommenden werden wir eine detailliertere Beschreibung sehen von einem dieser vier, oder besser gesagt, wir müssen sagen, einem Nachfolger von einem dieser vier Herrscher. Einer, der im Gebiet oben von Syrien geherrscht hat. Das war der Antiochus Epiphanes. Am Ende ihrer Königsherrschaft, wenn die Abgefallenen das Maß vollgemacht haben, wird ein König aufstehen mit hartem Gesicht und erfahren in Ränken. Und seine Macht wird stark sein, jedoch nicht durch seine eigene Macht. Und er wird entsetzliches Verderben anrichten und wird erfolgreich sein und handeln. Und er wird die Starken und das Volk der Heiligen vernichten. Und wegen seines Verstandes wird er erfolgreich sein mit Betrug in seiner Hand. Das ist genau, wie er an die Macht gekommen ist. Und er hat die Juden gehasst. Er wollte sie zu der griechischen Kultur bekehren und hat sie verfolgt. Und er wird in seinem Herzen groß tun und unversehens wird er viele vernichten. Und gegen den Fürsten der Fürsten wird er sich auflehnen, aber ohne eine Menschenhand wird er zerbrochen werden. Auch das ist eingetroffen. Der ist gestorben an einer Krankheit. Und die Erscheinung von den Abenden und den Morgen, was gesagt wurde, ist Wahrheit. Du aber halte das Gesicht geheim, denn es sind noch viele Tage bis dahin. Also der Antiochus. 168 vor Christus hatte Jerusalem einnehmen lassen und hat eine Zeus-Statue in den Tempel gestellt und hat ein Schwein geopfert auf dem Tempel. Hat den Tempel unrein gemacht. Im ersten Makkabäerbrief. In diesem apokryphen Buch können wir darüber lesen. Also Kapitel 8, eine detailliertere Beschreibung noch von dem zweiten und dem dritten Reich, von dem Ziegenbock und von dem Widder. Kapitel 9 haben wir diese erstaunliche Prophetie von den 70 Jahrwochen. Eine Jahrwoche ist 7 Jahre. Wir können auch hier in den Überblick das nur kurz ankratzen. In Vers 24. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So sollst du denn erkennen und verstehen, dass von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen, und zu bauen bis zu einem Gesalbten oder Messias, das Wort kommt vom Gesalbten, einem Fürsten sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Also er sagt, wann der Messias kommen wird. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und er wird keine Hilfe finden. Das heißt, der Gesalbte, der Messias, wird getötet werden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören und sein Reich ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg fest beschlossene Verwüstungen. Und stark machen wir deinen Bund für die vielen und eine Woche lang und zur Hälfte der Woche wird der Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen und auf dem Hügel von Gräueln kommt ein Verwüster bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen ist. Das ist eine der erstaunlichsten Prophetien, die es in der ganzen Bibel gibt. Gott sagt hier auf den Tag genau, wann der Messias kommen wird. Und wir können das jetzt nicht im Detail durchgehen. Das haben andere für uns getan. Der Sir Robert Anderson hat ein ganzes Buch drüber geschrieben und auch andere. Wir haben jetzt leider keine Zeit für Details. Aber es ist interessant, dass Jesus in Lukas 19, als er in Jerusalem einzieht und über der Stadt weint, da ist es, als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Und dann kündigt er die Zerstörung Jerusalems an. Und er sagt, sie werden keinen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Impliziert, Leute, ihr hättet sie kennen sollen, diese Zeit. Gott hat es vorausgesagt. Und er sagt hier dann weiter, Verse 26, 27, was am Ende der Zeit passieren wird. Und wir sehen diesen Parallelismus in der Bibel, die Wiederholung von Ereignissen, von typischen Bildern. Der Max hat letzte Woche, denke ich, darüber gesprochen ein bisschen. Es ist interessant, die Entweihung des Tempels durch Antiochus Epiphanes hat 3,5 Jahre lang gedauert. Wir sehen hier die Hälfte der Woche. Der römische Krieg gegen Jerusalem unter Titus 70 nach Christus hat 3,5 Jahre lang gedauert. Und dann 70 nach Christus ist die Stadt zerstört worden. Und die ganz große Trübsal am Ende der Zeit bei der Wiederkunft Jesu wird auch 3,5 Jahre dauern. Und so sehen wir diesen Parallelismus, diese Bilder, die sich immer wieder durchziehen in der Geschichte der Bibel. Und die Ausleger haben verschiedene Ansichten von dem genauen Ablauf und was wann genau, wie genau zu verstehen ist und passieren wird. Ob alles wörtlich zu verstehen ist, dass das alles noch zukünftige Ereignisse sind oder symbolisch, ein Konflikt von Gut und Böse. Ich glaube, es könnte sehr gut beides sein. Wieder dieser Parallelismus. Es könnte sehr gut ein Bild für beide sein. Dass es sich damals konkret in der Geschichte erfüllt hat, zum Beispiel 70 nach Christus, dass es bildlich spricht von dem Kampf, den wir jetzt erleben, und dass es noch prophetisch von einem zukünftigen Ereignis spricht. Jesus hat gesagt, dass es zukünftig sein wird, zu seiner Zeit zumindest. Ich habe von G. Campbell Morgan gelesen, der hat auch sowas Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, es kann sehr gut alles übereinstimmen. Was sicher ist, wo alle übereinstimmen, ist, dass es eine letzte Krise geben wird zwischen Gut und Böse. Und diese Krise wird nicht durch einen Kompromiss enden. Oder dass die guten Menschen die Bösen überwinden oder die Bösen die Guten. Sondern es wird passieren, wenn dieser Felsbrocken, der nicht von Menschenhand gemacht ist, kommen wird und dieses Bild zerschmettern wird, die menschliche Herrschaft, das Weltsystem. Und er wird sein Reich aufrichten. Das wird die Wiederkunft Christi sein. Da sind sich alle einig, dass der Herr wiederkommen wird und dass er sein Reich aufrichten wird, seine Herrschaft, dass dieses Weltsystem ein Ende haben wird. Gut, wir müssen schnell Schluss machen. Im Rest sehen wir den Konflikt zwischen dem König des Nordens und dem König des Südens. Also aus dieser Zeit, das griechische Reich nach Alexander dem Großen ist geteilt worden in diese vier Reiche unter seine vier Generäle und die haben sich dann gegenseitig bekämpft, die folgenden Jahrzehnte hindurch. Und wir sehen den König des Nordens, das ist dieser Herrscher, der von die im Norden geherrscht haben, Bereich Syrien, Griechenland, auch Palästina ein Teil und das Reich des Südens, der König des Südens, das wäre Ägypten. Und das ist ganz spannend hier. Kapitel 10, Kapitel 11 vor allem. Da wird hier ganz detailliert vorausgesagt, was passieren wird. Und wir können heute zurückschauen und können sehen, dass das in der Geschichte ganz detailliert erfüllt wurde. Ich meine, da sind Sachen drinnen wie wer wen heiraten wird und dass der dann wieder die Frau entlassen wird und seine erste Frau wieder nehmen wird. So ganz detaillierte Dinge. Und dass die Kritiker haben gesagt, dass der Daniel viel später geschrieben worden ist, aus diesem Grund, weil sie nicht glauben, dass Gott die Zukunft voraussagen kann. Sie glauben an nicht an irgendwas Übernatürliches. Für uns ist das natürlich kein Problem. Ich habe gelesen, dass im Kommunismus es sogar verboten war, über Daniel 10, 11, 12 zu predigen. Weil sie nicht wollten, dass die Leute lernen, dass der Herr regieren wird am Ende und am längeren absitzen wird, sein Reich aufrichten wird und diese weltlichen Reiche zerstören wird. Also für uns ist es kein Problem. Wir wissen, der Prophet Hesekiel erwähnt den Daniel dreimal. Das heißt, Daniel war eine bekannte Persönlichkeit schon zu seiner Zeit. Und Jesus in Matthäus 24 schreibt auch diese Prophetien, gerade aus dem zweiten Teil des Buches, auch dem Daniel zu. Und das reicht für mich eigentlich. Kritiker sollen sagen, was sie wollen, ich bin lieber auf der Seite von Jesus. Gott hat die Kontrolle. Er hat die Kontrolle über die Geschichte. Und die ganze Geschichte läuft auf seinen Sieg zu, auf sein Reich zu. Die Historiker heute sagen, ah, die Geschichte ist irgend so was Diffuses, was durch Evolution sich irgendwie entwickelt, keine Richtung. Gott sagt, nein, nein, ich sitze auf dem Thron und die ganze Geschichte geht meiner Herrschaft entgegen. Und wir werden daran Anteil haben. Im letzten Vers sagt er dem Daniel, hey, auch wenn wir nicht alles verstehen, auch wenn vielleicht nicht alles ganz so klar ist, sagt ihm Vers 13, du aber geh hin auf das Ende zu und du wirst ruhen und du wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Du wirst Teil davon sein. Und so werden wir Teil davon sein. Gott regiert und er hat unser Leben in seiner Hand und er hat die ganze Geschichte in seiner Hand. Und wir können uns wie Daniel und seine Freunde auf ihn verlassen und treu zu ihm stehen. Lasst euch ermutigen von diesem Buch. Lasst uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für den Daniel und Gott, dass wir sehen, wie souverän du bist. Und es ist nur schade, dass wir nicht mehr Zeit haben, dass wir nicht mehr dieser Prophetien im Detail ansehen können. Herr, das ist wirklich wunderbar, Herr. Das gibt uns Zuversicht, weil wir wissen, dass du wirklich die Bibel geschrieben hast. Es kann nicht zufällig sein, so etwas, wo hunderte Jahre vorher Ereignisse vorausgesagt werden und bis ins Detail erfüllt werden. Und weil das so passiert ist, Gott, wissen wir auch, dass diese Prophetien über die Zukunft genauso wörtlich und genauso sicher eintreffen werden. Wir danken dir, Jesus, dass du dein Reich aufrichten wirst. Und dass du schon in deinem Herz, in unserem Herzen, Herr, regierst. Und dass du mitten unter uns bist. Und wir freuen uns, Herr, auf die Zukunft, auf eine Zeit, wo nur mehr du herrschen wirst. Und wir letztendlich dann eine neue Welt und einen neuen Himmel haben werden und wir in Ewigkeit bei dir sein werden. Danke, Herr, dass wir dich kennen dürfen und dass wir dich anbeten dürfen, den wahren und den lebendigen Gott. Den Herrscher des Himmels und über die Erde.